Hallo und herzlich willkommen beim InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und heute spreche ich mit Jakob Oswald zur Evolution von Teamstrukturen. Hallo Jakob.
Hallo Anja.
Jakob, erzähl doch bitte kurz von dir, vor allem, was machst du aktuell bei InnoQ und weshalb treibt dich die Evolution von Teams denn um?
Ja, hi, ich bin Senior Consultant und bin aktuell in verschiedenen Projekten tätig in regulierten Umfeld, komme aber eigentlich so aus dem Startup-Umfeld und habe da auch schon Startups mit aufgebaut. Und das war eigentlich damals schon der Anstoß, oder im Startup möchte man wachsen und man fängt halt irgendwie klein an. Man hat irgendwie ein paar Leute und dann sagt man, okay, jetzt kommen Investitionen rein und wir hiren und am Ende des Jahres wollen wir irgendwie ganz groß sein und irgendwie ganz viel machen und das wird alles ganz, ganz klasse sein. Und in dem Moment schaut man sich halt um und überlegt, okay, jetzt sind wir halt irgendwie ein Team und jetzt sitzen wir zusammen in einem Raum. Wenn wir jetzt am Ende des Jahres irgendwie ganz, ganz viele Leute sein wollen, was machen wir dann eigentlich? Sitzen wir alle immer noch in dem Raum und wie arbeiten wir dann eigentlich zusammen und brauchen wir irgendwie neue Rollen oder eben neue Teams in dem Moment, ne? Also die natürliche Evolution ist, glaube ich, in dem Moment, dass man sagt, man stellt Leute ein und dann plötzlich sind es irgendwie mehr Leute und irgendwann merkt man, es passt halt nicht mehr, und dann macht man irgendwie zwei Teams draus. Und ob man das jetzt geplant oder ungeplant macht, weil man merkt, das wird halt irgendwie zu schwierig, als ein Team zusammenzuarbeiten, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Das ist halt so ein Treiber für, glaube ich, Veränderungen in der Organisation, wächst oder schrumpft vielleicht auch. Und deswegen bildet man irgendwie neue Organisationsstrukturen, neue Teams. Ich glaube, kann aber da auch, gibt noch andere Treiber, gerade wenn es halt einfach darum geht zu sagen, okay, wie strukturiert man sich, wie arbeitet man zusammen? Vielleicht ist es einfach clever, sich irgendwie anders aufzustellen, weil man sagt, man entwickelt neue Produktsparten oder hat eine neue Strategie oder irgendwas in die Richtung.
Und du bist ja Senior Consultant und beratest Unternehmen, also unsere Kunden, auch in diesen Fragen.
Ja, also es ist meistens eher implizit. Ich mache jetzt in dem Sinne kein Organisationsdesign, aber es ist natürlich immer was, wo man mit drauf guckt beim Kunden. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie dort gibt es vielleicht auch Dysfunktionalitäten, weil irgendwie Verantwortlichkeiten unklar sind oder Teams vielleicht sehr groß oder halt irgendwie nicht klar ist, wie Teams eigentlich miteinander kommunizieren oder interagieren sollten, dann versucht man da schon so ein bisschen immer mit drauf zu gucken. Es ist auch einfach interessant, wenn man als Consultant zu einem Kunden kommt, sich da erstmal zu orientieren, wie sind die Leute eigentlich organisiert. Ja, also das ergibt sich ja von außen erstmal so in den meisten Fällen nicht. Und was man vielleicht bekommt, ist halt so ein Org-Chart, was dann irgendwie die Personalführung abbildet, aber das ist dann vielleicht im Detailgrad irgendwie etwas anders und erklärt eigentlich im seltensten Fall, wie eigentlich die Teams miteinander zusammenarbeiten und interagieren, sondern es ist ja erstmal so eine formale Hierarchie-Ebene in den meisten Fällen.
Und welche Methoden verwendest du da, um diese Umstrukturierung zu treiben? Wie gehst du da vor?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich da erstmal einen Plan macht oder ein Bild, wo man eigentlich hin möchte. Und wenn man dieses Bild hat, das zu externalisieren. Also die Sache ist die, dass man, glaube ich, oft über Dinge spricht, gerade was irgendwie Teamstrukturen angeht oder Ziele angeht. Und das sehr schwierig ist, für alle Stakeholder zu greifen, was man damit meint oder wo man da eigentlich hin möchte. Das heißt, das erstmal irgendwie zu formalisieren, indem man das aufmalt oder aufschreibt, hilft extrem dabei, eigentlich allen Beteiligten sichtbar zu machen oder ist auch eine Diskussionsgrundlage dafür, wie man diese Sachen erreicht oder worüber man eigentlich gemeinsam spricht. Also überhaupt erstmal das zu externalisieren und ein gemeinsames Bild, eine gemeinsame Grundlage zu haben, ist sehr wertvoll. Also eine Möglichkeit ist jetzt erstmal zu sagen, okay, ich male erstmal einfach Kreise vielleicht, um meine Teams abzubilden oder meine Organisationsstrukturen. Also interessanterweise ist es so, wenn man zum Beispiel in ein Projekt kommt und sich erstmal einen Überblick verschaffen möchte, weil man die Firma, an die man reinkommt, ja erstmal originär nicht kennt, dann zu sagen, wie seid ihr eigentlich aufgebaut, wie seid ihr strukturiert, wie arbeitet ihr zusammen, welche Teams gibt es eigentlich, welche Organisationseinheiten und wie interagieren die miteinander? Und bestenfalls kriegt man oftmals einen Org-Chart irgendwie vorgelegt und das hat halt, also es ist erstmal nicht schlecht, um eine Idee zu bekommen, ist aber in den meisten Fällen eben wie so ein typisches Org-Chart halt so eine Pyramide, die eigentlich die Personalführung abbildet. Das sagt aber oft nicht etwas darüber aus, wie die Teams zusammenarbeiten oder wie die eigentlich organisatorisch, sag ich mal, inhaltlich auf ihren täglichen Prozessen miteinander interagieren. Und das ist halt ein Bild, was in den meisten Fällen fehlt. Also diese Dinge rauszufinden und erstmal zu visualisieren, indem man halt einfach mal sich ein Miro oder ähnliches nimmt und da erstmal die Teams drauf aufzeichnet und was für Beziehungen die zueinander haben, das ist so ein erster Schritt, um mal das Ist zu haben, um dann zu sehen, wo kann man eigentlich hin oder passt das eigentlich?
Und Team Topologies hilft dir dabei?
Also Team Topologies, also das Buch, hat ein sehr weites Feld. Und womit ich mich da in erster Linie beschäftige oder was ich interessant finde, ist, dass sie gehen erstmal einen Schritt weiter. Da ist es nicht nur sozusagen ein Abbilden von, welche Teams gibt es eigentlich, sondern es werden gleich Teamtypen charakterisiert, 4 Stück. Das sind die Platform-Teams, die Stream-Aligned-Teams, Complicated Subsystem-Teams und Enabling-Teams. Und denen werden schon bestimmte Charakteristiken zugeschrieben. Das heißt, da ist man schon quasi aus dem Feld raus, zu sagen, was für Strukturen gibt es eigentlich, sondern die werden schon spezifiziert. Also diese Teams, das Buch bezieht sich, glaube ich, in erster Linie, kann man sagen, auf Softwareentwicklung. Das heißt, wenn man sich dort diese Teamtypen anschaut, dann bezeichnen die bestimmte Softwareentwicklungsteams mit bestimmten Charakteristika. Und das ist dann schon, sag ich mal, der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist erstmal, sich überhaupt eine Visualisierung davon zu machen, welche Teams gibt es und welche Organisationseinheiten gibt es und wie interagieren die, ohne dass man auf die Personalführungsebene schaut. Und ein zweiter Schritt kann dann eben sein, sich Team Topologies zu nehmen und diese Teams in diese Typen einzukategorisieren. Und der zweite Teil, der noch drinsteckt, ist, neben den Teamtypen gibt es noch die Interaktionsmodi. Die Interaktionsmodi sind auch wieder charakteristische Kommunikationsmuster zwischen verschiedenen Teamtypen. Und das sind einfach beides, glaube ich, Muster oder Werkzeuge, die einem erlauben, über gemeinsame Dinge wieder zu sprechen. Also so wie ich eine Organisationsstruktur erstmal externalisiert habe, indem ich das Bild visualisiert habe, habe ich, wenn ich denen eben diese Teamtypen zuordne oder explizite Kommunikationsmuster zwischen den Teams identifiziere, das externalisiert und wir können darüber sprechen, ob das dann A, so gewünscht ist, wie es ist, und B, ob wir überhaupt die gleiche Einschätzung davon haben, ob denn diese Charakteristiken auf dieses Team passen oder nicht.
Hattest du jemals Schwierigkeiten, eine bestehende Teamstruktur oder eine bestimmte IT-Organisation mit Team Topologies abzubilden?
Ja, es gibt, glaube ich, verschiedene Herausforderungen. Erstmal sind vielleicht gehen wir mal darauf ein, was diese 4 Teamtypen, die dort vorgestellt werden, erstmal was für Charakteristiken die so haben. Ich fange mal an, das Stream-Aligned-Team ist halt von seinen Charakteristiken her ein Team, was Produktentwicklung macht. Das heißt, das ist eigentlich sehr nah am eigentlichen Geschäftsfeld der Firma, sage ich mal. Also die sind domänenorientiert. Also kann man sich oft drüber streiten, wenn man jetzt bei einer Bank ist, die sagen, naja, wir sind kein Softwareentwicklungsunternehmen. Ich glaube, heutzutage kann man da oft widersprechen und sagen, naja, wenn ihr das nicht seid, dann habt ihr ein Problem. Aber im Kern der Sache machen sie natürlich Finanzprodukte. Und ein Streamline-Team, das beschäftigt sich halt mit dieser Bankfachdomäne im Kontext einer Bank. Und muss halt ein Domänenverständnis davon haben und hat halt den Anspruch, sag ich mal, den Markt zu verstehen und die Fachlichkeit zu verstehen und schnell eben diese Dinge, also Domänenfachlichkeit, in Software zu gießen. Damit sie das tun können, hilft ihnen oft, wenn sie eine gewisse Rahmenbedingung haben. Also da kommt dann sowas wie die Plattformteams ins Spiel, die dann halt sagen, okay, unser primärer Fokus ist es, eigentlich Plattformen zu bauen, auf denen diese Stream-Aligned-Teams arbeiten können. Also man versucht ein bisschen viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, die vielleicht nicht domänenspezifisch sind. Das kann eben Betrieb sein oder das kann aber eben auch sowas sein wie, kriege ich eigentlich mein Bildprozess denn nachher in den Betrieb rein? Oder wie kann ich bestimmte Regularien abbilden, ohne dass sich jedes Team, was eigentlich, sag ich mal, Domänenfachlichkeit entwickeln soll, wieder neu damit auseinandersetzen muss, sondern dass man sagt, es ist sinnvoll, Plattformen zu schaffen, auf denen diese Teams dann eben schnell arbeiten können. Und Plattformteams haben halt genau dieses Charakteristika, dass sie sagen, sie beschäftigen sich jetzt vielleicht nicht mit der Fachdomäne der Firma, sondern vielleicht, sag ich mal, mit der Fachdomäne eigentlich Softwareentwicklung und Softwarebetrieb, wenn man so möchte, und sind dann Dienstleister auch für diese Streamline-Teams.
Ich habe da mal eine Frage an dich. Mir ist gerade eingefallen, okay, du hattest gerade gesagt, es kann viele Arten von Plattform-Teams geben, ne? Also nicht unbedingt immer diese typischen Betriebs- und Infrastruktur-Teams, sondern kann es auch sein, dass beispielsweise es ein Plattform-Team gibt, welches ein Redaktionssystem pflegt für eine Redaktion und die eigentliche Cash-Cow, die eigentliche Fachlichkeit, der eigentliche Value-Stream ist dann das Frontend, welches diese Artikel, die durch die Redaktion eingepflegt wurden, dann ausliefert? Wäre dann das Redaktionssystem eine Plattform?
Ich glaube, die Grenzen verschwimmen da. Ja, weil man kann, glaube ich, genauso gut sagen, Plattform-Team ist ein Stream-Aligned-Product-Team, weil eine Plattform am Ende auch ein Produkt ist, nämlich ein Produkt für die anderen Entwicklungsteams oder die Stream-Aligned-Teams, die darauf aufsetzen. Von daher glaube ich, die eigentliche Charakteristik, die differenziert ist, ist sozusagen das Fachdomänenwissen eins, was das Entwicklungsteam innehaben muss. Wenn das der Fall ist, dann würde das, glaube ich, unter Stream-Aligned-Team quasi fallen. Also die Schnittstelle ist eigentlich eher sozusagen, wer ist Endbenutzer deines Softwareproduktes? Sind das wieder Entwickler und Entwicklerinnen, dann ist sozusagen mein Produkt halt eine Plattform für Softwareentwicklung. Also ich glaube, Plattform ist in diesem Kontext schon auf Softwareentwicklung, also Softwareentwicklungs- und Softwarebetriebsplattform spezifiziert. Ich kann natürlich wieder eine Plattform für andere Plattformteams bauen und ja, wer dann sozusagen am Ende der Endkonsument ist und ob nicht alles Produkte sind. Ich glaube, das ist das, wo die Grenzen sich vermischen. Ich glaube wirklich die stärkste Differenzierung liegt darin, habe ich Domänenwissen in meinem Team, was halt oft vielleicht auch in Abstimmung mit Fachbereichen, die keine Softwareentwicklung machen, quasi organisiert sein muss oder verstanden werden muss, dann würde ich sagen, es ist halt ein Streamline-Team, zumindest in dieser Team-Topologies-Klassifizierung. Wenn ich ein Produkt baue für Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die halt in erster Linie Software bauen und betreiben, dann würde ich das als Plattform-Team nach Team Topologies klassifizieren.
Okay, also in dem Beispiel, was ich gebracht habe, wäre auch das Redaktionssystem eigentlich betreut von mindestens einem Streamline-Team, nur dass die EndnutzerInnen eben nicht EndkundInnen sind, sondern eben die Redaktion. Weil es ist ja Fachdomänenwissen dabei. Ja.
Genau, es ist Fachdomänenwissen dabei. Es ist dann halt sozusagen ein anderer Stakeholder-User-Type, sage ich mal, aber es ist ein fachlicher. Ne? Ich muss Redaktion verstehen und ich muss verstehen, wie dort sozusagen die Domain-Zusammenhänge sind und ich beschäftige mich nicht damit, wie ich die Software per se quasi regulatorisch konform betreibe oder schnell in Produktion bringe.
Okay, also wir hatten jetzt zwei Teamstrukturen besprochen, beziehungsweise zwei Teamarten besprochen, Streamline-Team und Plattform-Team. Was gibt's noch?
Es gibt noch das Complicated Subsystem Team, die vielleicht ein Charakteristika von diesen Streamline Teams sollte man da vielleicht noch ergänzen. Ne? Die Idee ist von so einem Streamline Team, dass das diese typischen Anspruch an Cross-Funktionalität hat. Das heißt, dass ich quasi alles im Team habe, alle Fähigkeiten im Team habe, um halt ein Produkt zu bauen. Also ich habe irgendwie Frontend-Entwicklung, ich kann wie meine Datenbank weiterentwickeln, ich kann Backends entwickeln, ich habe jemanden, der Produktmanagement da drin macht. dazu zur Abgrenzung in diesem Complicated Subsystem Team, das hat halt, ist wieder die Idee, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte, vielleicht auch zur, im weitesten Sinn zur Fachdomäne zugehörige Komponenten. Also was kann sein wie irgendein Algorithmus für Auto-Dispatching, also Fahrten-Dispatching oder irgendeine Berechnung für eine besonders komplizierte Rate oder ähnliches, wo ich sage, okay, es ist, ich habe domänenspezifische Anforderungen, die sind aber so kompliziert oder komplex, kompliziert ist ja das Complicated Subsystem Team. Ich sage, es ist sinnvoll, dieses sehr komplizierte Wissen wieder in eine eigene Komponente auszulagern und ein eigenes Team zu haben, was sich nur um diese Komponente kümmert. In vielen Fällen wird diese Komponente dann wieder von Stream-Aligned-Teams konsumiert, die sich dann halt eben eine gewisse komplizierte Thematik quasi nur als, sag ich mal, Dienstleistung oder Konsument dieser Komponente dann wiederfinden, die aber vielleicht diese eben komplizierte Komponente nicht in der Tiefe durchdringen müssen. Ja, das kann halt sein, eben wirklich sehr, sehr spezialisierte Dinge wie, ich schreibe irgendwelche Videocodecs oder sowas. Und am Ende baue ich vielleicht irgendeine Streaming-Plattform oder so und wahrscheinlich sind davon 99% irgendwie, ich will es nicht sagen Standard-Anwendungsentwicklung, aber vielleicht Web-Anwendungsentwicklung und aber sowas wie Video-Encoding oder sowas ist sehr kompliziert. Ich habe in meinem Produkt damit eigentlich keine wirklichen Berührungspunkte, aber irgendjemand muss es tun und es macht vielleicht keinen Sinn, dass jetzt das Mobile-Team und das Web-Team und das Set-Top-Box-Team, die jeweils unterschiedliche Konsumenten sind, alle ihr Video-Encoding ein bisschen in die Tiefe verstehen müssen, sondern dann ist es vielleicht sinnvoll, ein Team zu haben, was eben dieses komplizierte Untersystem betreut und halt genau davon Ahnung hat und weiß, wie es das zu tun hat und optimiert und vielleicht nicht so vertikal aufgestellt ist. Ne? Die werden wahrscheinlich eben keine Frontend-Entwickler oder sowas haben oder keine Datenbank-Entwickler, weil die sich wirklich nur um genau diese Video-Encoding oder ähnliches kümmern.
Mhm. Ja. Okay, dann was ist mit dem vierten Team-Typ? Was ist das?
Das vierte Team ist das Enabling-Team. Das sind Teams, die eigentlich dafür da sind, in andere Teams reinzugehen und dort Enabling zu betreiben. Also ein Charakteristika ist dort in jedem Fall ein Wissensvorsprung, vielleicht für eine bestimmte Technologie oder ähnliches. Und sie haben auch noch im Vergleich zu anderen Teams ein abgrenzendes Charakteristika ist, dass die meistens temporär aufgestellt sind. Also nicht temporär im Sinne von wegen, das Team gibt es nur kurz, sondern in meinem Verständnis temporär im Sinne von, ist es so lange in der Interaktion mit anderen Teams, bis diese Aufgabe erledigt ist. Also so ganz typische, sag ich mal, Muster, die ich sehe, auch im Zusammenspiel dieser Teams, ist sowas wie, es wird irgendwie was Neues herausgefunden und ausprobiert. Ne? Es gibt so eine Discovery-Phase, da gibt es dann auch bestimmte Interaktionsmodi, die irgendwie prävalent sind. Und innerhalb dieser Discovery-Phase eignen sich halt Leute irgendwie Expertise an und man versucht dann halt irgendwie, man muss halt irgendwie ausprobieren, was ist eigentlich das Richtige. Und dann tauscht man sich dort eng aus und irgendwann hat man irgendwie eine Idee und sagt, oh ja, das scheint sehr gut zu funktionieren. Und das hat man im Kleinen irgendwo ausprobiert und dann möchte man das in die Breite tragen und eigentlich sagen so, okay, wir haben jetzt rausgefunden, wie wir das richtig machen und machen wollen und auch in der Breite machen wollen. Und damit wir das dann eben in der Breite verfügbar machen, gibt es dann vielleicht aus dieser Discovery-Phase heraus irgendwie Experten, die sich als so ein Enabling-Team zusammentun und dann eben in andere Teams zum Beispiel reingehen und ihnen helfen dabei, also sie enablen, diese neu gewonnenen Erkenntnisse eigentlich selbst umzusetzen. Also ich bringe eigentlich den Leuten bei, eigenständig diese neuen Sachen zu tun. Ich kann das tun, also ich im Sinne von wegen jetzt als Teil des Enabling-Teams, weil ich dort Expertise aufgebaut habe und sobald diese Expertise dann in dem Team verankert ist, das ist diese temporäre Komponente, wechsle ich in das nächste Team oder das kann man natürlich auch parallel betreiben und geht dorthin und macht dort das Enabling. Und wenn wir vielleicht dann auch an den Punkt kommen und sagen, okay, alle haben jetzt verstanden, wie Spring Boot eigentlich funktioniert, was wir jetzt gerade irgendwie neu eingeführt haben, weil vorher alle in JBoss oder in irgendeinem Enterprise Application Server gearbeitet haben, dann hat das Team vielleicht an der Stelle auch, sag ich mal, für die Thematik zumindest seine Berechtigung verloren. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es aber sinnvoll, solche Teams auch länger zu behalten, weil das nächste Thema kommt bestimmt. Es ist meistens aber so, dass diese Teams dann, sag ich mal, wieder eine Berechtigung finden und eigentlich das Ganze wieder von vorne losgeht. Die haben halt eher so einen Projektcharakter.
In der Praxis habe ich Enabling Teams eher so als EinzelkämpferInnen kennengelernt, also so einzelne Personen, vielleicht zwei, zum Beispiel in Form von Security-ExpertInnen, die dann in Teams gehen und dort Threat Modeling machen zum Beispiel oder zur Autorisierung und Authentifizierung Schulungen geben oder coachen und bei der Implementierung sozusagen punktuell unterstützen. Und da, ich glaube schon, in diesem Fall wäre es schon gut, wenn es langfristige Ansprechpartnerinnen sind. Weil es gibt immer irgendetwas Sicherheitsmäßiges zu tun.
Definitiv. Ja, definitiv. Also es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie groß die Firmen sind. Ich vermute aber, dass es halt in den meisten Fällen genug Weiterentwicklung gibt. Ja, irgendwie Software ist ja was lebt und eigentlich sich manchmal auch zum Leitwesen schnell weiterentwickelt und man eigentlich sich ja nie ausruhen darf und immer neue Dinge dazukommen. Ob das jetzt Security ist oder Regularien, die neu reinkommen oder eine neue Version von einem Framework oder ähnliches. Also eigentlich bewegt sich das ja immer sehr schnell. Und gerade dafür ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, Leute zu haben, die halt so ein bisschen diesen Enabling-Team-Charakter mitbringen, die da auch Lust zu haben. Da gehört halt eigentlich gehören zwei Sachen dazu, meiner Meinung nach, um das gut zu leben. Das eine ist natürlich die technische Expertise und das andere ist halt, glaube ich, auch der Spaß und vielleicht auch ein bisschen Didaktik, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und zu sagen, komm, wir machen das jetzt mal. Und das ist auch cool. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann seht ihr auch, dass das klasse ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Und es ist auch alles nicht so schlimm und lasst uns das mal zusammen anpacken. Also irgendwie, ich glaube, das ist schon was man da mitbringen muss.
Und im Grunde gibt es ja jetzt diese verschiedenen Teamtypen, um das Streamline-Team zu unterstützen. Ne? Also das Enabling-Team unterstützt das Streamline-Team mit Spezialwissen, sozusagen, dass das Enabling-Team sich selbst weiterbildet und dann sozusagen das Wissen in die Teams trägt. Das Plattform-Team unterstützt bei Betriebsaufgaben zum Beispiel, die eben alle Aufgaben, die nicht unbedingt zur Fachlichkeit gehören. Und das Complicated Subsystem-Team nimmt sozusagen auch die schwierigen Aufgaben weg, also diese starken, krassen Algorithmen, wo man wirklich, ja, was man halt nicht immer so nebenbei machen kann.
Ja,
habe ich das richtig zusammengefasst?
Das hast du genau richtig zusammengefasst. Ne? Ich glaube, wenn man das nochmal sozusagen einen Schritt zurückgeht und fragt, warum macht man das Ganze eigentlich, ist es ja schon so, dass man eigentlich Softwareentwicklung ja nicht zum Selbstzweck macht, sondern das hat ja irgendwo einen Geschäftstreiber. Man möchte irgendeinen Mehrwert stiften und dafür ist es halt in der Regel wichtig und sinnvoll, dass man halt diese Domain-Dinge, die Software, die Domäne abbildet, halt eben schnell weiterentwickeln kann, dort eben flexibel ist, autonom ist und deswegen braucht man halt genau diese Unterstützung. Ne? Das ist also der Mehrwert liegt eigentlich darin, dass die Leute in den Stream-Aligned-Teams schnell und agil entwickeln können und schnell liefern können. Und der Rest ist eigentlich Support dafür, ja.
Gut, wir haben jetzt schon ein Stück weit Team Topologies erklärt. Und wie du schon sagtest, lass uns mal zum Anfang zurückkommen. Was ist jetzt eigentlich das Ziel? Also unser Thema ist ja Evolution von Teamstrukturen. Das heißt, wir haben einen bestimmten Zustand. Wir wollen den beschreiben. Und du hast gesagt, dazu nutzt du Team Topologies. Und dann haben wir vielleicht Zwischenschritte, bis wir zu einem Ziel kommen. Und auch das Zielbild kann man mit Team Topologies beschreiben. Sehe ich das so richtig?
Das siehst du richtig. Ja, genau. Ja. Also es gibt noch eine Sache. Wir haben jetzt diese vier Teamtypen angerissen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die vier Interaktionsmodi oder zumindest die Interaktionsmodi, die dort noch mit drin sind. Ich weiß gerade gar nicht, sind es vier? Also ich kann nur kurz sagen, welche mir einfallen. Das sind Collaboration, Facilitation, X as a Service. Ich glaube, es sind nur drei, ne? Oder habe ich jetzt eine vergessen? Ja, genau. Also Kollaboration. Ne? Ich komme jetzt nochmal zurück auf so diese typischen Muster, die ich sehe, im Sinne von, man probiert was aus, so Proof of Concept und dann stabilisiert sich das Ganze und dann möchte man das ausrollen. Also Kollaboration ist halt oft in Phasen notwendig, wo man halt noch nicht so genau weiß, was man eigentlich machen möchte. Eine Kollaboration zeichnet sich dadurch aus, dass wir viel miteinander sprechen, dass man halt eben, sag ich mal, eine Interaktion hat, wo es keine klare Schnittstelle gibt. Es ist nicht so, ich möchte das, du gibst mir das, das ist beendet, sondern wir wissen vielleicht beide noch nicht so ganz genau, was eigentlich das Ziel ist. Ne? Also sowas wie ein ADR vielleicht zusammen verfassen und zu einer Entscheidung kommen. Also zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen und welche Optionen haben wir denn eigentlich und welche Vor- und Nachteile haben die denn in dem Moment, bis wir halt eine Entscheidung getroffen haben, müssen wir irgendwie kollaborieren. Und wenn ich kollaboriere, hat das auch ein paar Seiteneffekte, nämlich dass ich Kommunikationskanäle verwenden sollte, die halt eben einen schnellen Austausch zulassen. Das heißt, an der Stelle macht es eben vielleicht auch Sinn, zusammen in einem Raum zu sitzen. Das kann auch ein virtueller Raum sein. Und vielleicht aber auch tatsächlich in einem echten Raum. Ne? Wenn ich irgendwie was Neues entwickeln will, dann ist es irgendwie total hilfreich, wenn man gemeinsam an Flipchart malen kann oder sowas. Oder wenn ich irgendwas erzähle oder halt irgendwie eine Meinung von mir gebe und man dann eine Rückfrage hat. Gerade diese Rückfragen sind ja Dinge, die sich erst im Gespräch und in der Kollaboration entwickeln. Das sind keine Dinge, die ich vorab weiß. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man an der Stelle miteinander spricht, weil das halt eine Möglichkeit ist, genau, oder sag ich mal, eine Kommunikationsart, wie man diese Sachen gut adressieren kann. Wenn wir uns jetzt E-Mails schreiben in einer Kollaboration, dann ist das meistens sehr schwierig, weil es plötzlich anfängt, Seitenstränge aufzumachen. Ich weiß nicht, wann der andere antwortet. Ich kann mit meinem Gedanken gar nicht weitermachen, vielleicht ohne, dass ich einen Input von jemand anders bekommen habe. Das ist bei diesen anderen Interaktionsmodi vielleicht nicht unbedingt der Fall. Ne? Gerade dieses X as a Service, also so dieses, ich biete eine Dienstleistung an. Ne? Das ist so ein typischer, dann vielleicht, okay, wir haben irgendwie was ausprobiert und entdeckt und jetzt haben wir eigentlich eine Idee, wie wir das umsetzen wollen und haben dann vielleicht auch ein Plattformteam, was sagt, okay, dieses Plattformteam hat jetzt rausgefunden, was es anbieten muss als Dienstleistung und wenn wir das einmal eingespielt haben, dann ist vielleicht die Anfrage, ich hätte gerne das, die Antwort darauf, nur noch eines ist fertig oder es ist da für dich. Ne? Also so typischerweise sowas wie, ich brauche eine neue Datenbank. Ich mache hier irgendwie wir haben uns darauf geeinigt, wir machen das mit Merge Requests, Terraform-Module. Ich schicke das in einen Channel rein oder eine E-Mail oder sowas und dann drückt jemand auf Merge und der braucht nicht groß drüber reden, sondern dass es da ist, ist eigentlich schon quasi die Antwort und alle sind damit zufrieden. Das ist halt diese Dienstleistung. Da brauche ich vielleicht nicht diese schnelle Kommunikation und diesen direkten Austausch, sondern dort sind andere Kommunikationsmedien vielleicht auch total legitim. Ne, das liegt einfach in der Natur der Sache. Dann das Dritte, was wir noch hatten, das Facilitation. Ne, das ist eigentlich genau das, was das Enabling-Team macht. Also ich facilitiere das in anderen Teams Wissen, im Sinne, ich bin eigentlich dort, sie zu enablen, dass sie selbst dieses Wissen aufbauen. Ich helfe ihnen, dieses Wissen zu erlangen und das selbst anzuwenden. Das heißt, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Vielleicht braucht man oder es hilft halt ungemein, wenn man dort vielleicht auch ein bisschen eine didaktische Ader hat, ja, oder zumindest gerne mit Leuten zusammenarbeitet und sagt so, hey, hier, lass uns das mal zusammen ausprobieren und guck mal und fragt so, was müsstest du denn jetzt eigentlich tun, damit das dahin kommt? Erinnerst du dich noch an letzte Mal oder wo kannst du dann nachgucken oder so? Ist halt was anderes als, okay, hier kommt eine E-Mail, mach das mal und schick zurück, ja, fertig. Also da brauche ich eine andere Form, ein anderes, vielleicht auch ein anderes Fingerspitzengefühl, um in diese Interaktion zu gehen.
Und wie hilft mir jetzt Team Topologies mit diesen Teamtypen und mit diesen Interaktionsmodi die Evolution meiner Teamstrukturen voranzutreiben? Also ich habe, ne, wie gesagt, ein Ausgangspunkt und irgendein Zielbild. Also wie kann es mich dabei unterstützen?
Es unterstützt erstmal dabei halt genau diese Dinge explizit zu machen, ne, dass ich halt erstmal überhaupt meine Teams verorte mit diesen Charakteristiken. Und die Kommunikationsmodi zwischen diesen Teams verorte und sage, Charakteristiken, sind die so klar? Ne? Also kann ich die Teams so einteilen oder sind vielleicht auch die Verantwortung, ist die viel zu diffus? Das kann zum Beispiel schon ein Indikator dafür sein, dass der Teamschnitt nicht gut ist. Wenn ein Team, sage ich mal, zu viele Aufgaben hat und Facilitation macht oder Enabling macht und irgendwie eine Plattform baut und noch ein Produkt, dann ist das vielleicht schon ein Indikator dafür, dass ich hier kein klares Ziel, keine klare Verantwortlichkeit in einem Team habe und vielleicht das Team anders organisieren sollte oder eigentlich in mehrere Teams organisieren sollte oder eigentlich mal klären sollte, was ist denn der Fokus oder was wollen wir als Team denn machen? Und überhaupt das halt erstmal zu visualisieren und allen Leuten ein gleiches Bild hinzulegen, über das man dann sprechen kann, das ist schon ein Riesenmehrwert.
Was mir da einfällt, ich habe diese Visualisierung mit Team Topologies auch mal verwendet bei einem Software-Review, wo es auch um soziotechnische Betrachtungen ging. Und genau dann haben wir auch Team Topologies verwendet und haben den aktuellen Ist-Zustand aufgezeichnet. Und es war sehr schwierig, dann genau, wie du gesagt hast, so ein Team abzubilden, welches als Gmail-Line-Team sozusagen gesehen werden kann, aber auch als Plattform-Team. Und es war wirklich sehr schwer, das wirklich dann in diese Nomenklatur zu pressen. Weil man konnte dieses Team nicht wirklich klassifizieren, weil es so viele verschiedene Dinge gemacht hat. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man dann doch von Team Topologies irgendwie weggeht, vor allem, also nur wenn es um den aktuellen Zustand geht, weil es eben so schwer da reinzupressen ist, weil die Realität dann auch mal nicht ideal aussieht. Ne? Also diese Team Topologies, Teamtypen und die Interaktionsmodi, das habe ich so verstanden, dass es eher so ein Zielbild ist, aber in der Realität gibt es halt keine klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten so häufig.
Das ist so, also ich sag mal so, die Stärke einerseits, das so klar zu kodieren, ist natürlich auch eine Schwäche irgendwie der Grauzonen. Aber es ist halt eben vielleicht auch schon ein Indikator, wenn man sagt, ich kann mich gar nicht entscheiden, was das jetzt eigentlich ist, ne, dass man dort irgendwie einen Zettel ranmacht oder halt irgendwie beide Farben verwendet oder halt irgendwie kenntlich macht, dass man eigentlich mehrere farbliche Kodierungen hier nutzen wollen würde, weil es eben nicht so klar ist. Ist aber, glaube ich, ein echt guter Ansatzpunkt, um mal das Team zu fragen, was macht ihr eigentlich? Ne, und was ist euer Zweck? Was ist euer Hauptzweck als Team? Weil das, glaube ich, Verantwortungsdiffusion einer der größten organisatorischen Probleme ist. Sowohl im Sinne von ein Team hat zu viel oder unklare Verantwortlichkeiten und auch Verantwortlichkeiten werden hin und her geschoben. Ne? Also es ist, wenn Verantwortlichkeiten nicht klar verankert sind oder der Zweck eines Teams vielleicht nicht so klar ist, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, auf ein Ziel hinzuarbeiten, weil das Ziel eben nicht ein Ziel ist, sondern vielleicht drei Ziele. Und genauso schwierig ist es halt irgendwie mit Leuten zu arbeiten, wenn sie sagen, ja, das ist gar nicht meins, geht doch mal zu dem Team. Die sind eigentlich dafür verantwortlich und die sagen, ja, das sehen wir aber ganz anders. Wir sind auch nicht dafür verantwortlich. Also genau dieser Zweck eines Teams und die Verantwortlichkeiten eigentlich mal nachzuschärfen. Ich glaube, dafür ist es ein guter Impuls. Ja, am Ende sind das eh meistens irgendwie Impulse, die sich halt aus so einer Landkarte ergeben, wo man sagt, hey, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, weil mir das jetzt erst auffällt, wo ich es mal explizit sehe, dass wir hier vielleicht eigentlich zwei Teams haben oder es eigentlich irgendwie ziemlich ungünstig ist, dass wir hier ein Team haben aus drei Leuten, was eigentlich fünf Ziele bedient, weil die nie wirklich als Team irgendwo dran arbeiten werden können, weil wenn du so viele Ziele hast, dann kannst du dich nicht fokussieren.
Ja, und es ist schwer zu priorisieren.
Ja.
Okay, ich nutze es also als Kommunikationsmittel und zur Möglichkeit der Diskussion. Das heißt, ich brauche auch als Beteiligte in solch einem Art Workshop wirklich alle, die ich da gerade aufzeichnen will. Das heißt, alle Teams, die ich gerade sozusagen mit Team Topologies beschreiben möchte, die müssen auch da sein oder zumindest VertreterInnen, damit ein klares Bild und damit eben diese...
Ja, das Gesamtbild oder diese, das Zielbild, oder?
Nee, das Zielbild, sondern die aktuelle Situation realistisch dargestellt wird. Ne? Also auch realistisch. Ja. Wenn das Team nicht da ist, während irgendwie es aufgezeichnet wird, dann wird es als Streamline-Team klassifiziert. Dabei versteht es sich selbst eher als Plattform-Team zum Beispiel. Das würde nur rauskommen, wenn das Team oder VertreterInnen dabei sind, wenn dieser Ist-Zustand aufgeschrieben wird.
Also was ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen möchte, ist, dass du gesagt hast, es ist ein Kommunikationsmittel und genau das ist das. Also für mich ist es in allererster Linie genau das, nämlich ein Kommunikationsmittel, was sehr einfach bestimmte Dinge zugänglich macht, nämlich die eigentlich die Art von Team, also was soll mein Team eigentlich tun und wie interagiert das mit anderen Teams? Und das Zweite mit dem, es sollten alle Stakeholder da sein, ja, also da gibt es, glaube ich, zwei Punkte. Ich glaube, es ist ein super gutes Kommunikationstool für viele Arten von Stakeholdern. Das kann nämlich einmal sein, so das Management, ne? Also ist es hier überhaupt, wie sehen eigentlich unsere Teamstrukturen aus? Ist das, sind wir uns einig darüber, dass das Ziel sein soll oder dass das vielleicht gerade nicht gut ist, so wie es strukturiert ist? Da hängen ja dann vielleicht am Ende doch auch irgendwie Personalführungsthemen drin oder andere Organisationsstrukturthemen, wo vielleicht jemand auch empfindlich ist, wenn man sagt, wir shiften jetzt Leute von dem Team in das Team oder so, weil er sagt ja am Ende, ja, vielleicht aus nicht gutem Grunde brauche ich ganz viele Leute unter mir oder so. Aber es ist halt wichtig, sozusagen das einmal auf dieser Management-Ebene sichtbar zu machen. Dann ist es total wichtig für die Leute, die direkt daran beteiligt sind, ne? Also die in den Teams selber, die das Team eigentlich ausmachen, ja, die das Team konstituieren, dass die das eben auch so sehen und bestätigen und sagen, ja, das kann ja auch total spannend sein, dass die sagen, ah, okay, ihr habt uns jetzt so einsortiert, wir haben gar nicht das Selbstverständnis, dass wir irgendwie Dienstleister und As-a-Service-Dinge tun. Auch da sozusagen das Selbstverständnis, irgendwie einen Impuls zu liefern, darüber zu reden. Und es gibt noch eine, vielleicht eine Schwäche, finde ich, ein bisschen von Team Topologies, nämlich, dass tatsächlich die konkrete Art, wie Verbindungen zwischen Teams visualisiert werden in Team Topologies, es eigentlich sehr schwierig macht, so große Landkarten zu malen, ne? Also wenn man plötzlich mehr als 3 oder 4 Teams hat, dann wird es eigentlich schwierig, diese, ja, einfach grafisch rechtwinkligen Kommunikationsbeziehungen, wie sie halt vorgegeben werden. Damit kann man halt keine großen Netze machen, wenn man jetzt plötzlich Teams hat, von denen mehrere abhängig sind. Ne? Gerade so wenn ich ein Plattformteam habe, dann ist es ja bei größeren Organisationen so, dass die Plattform dann am Ende ja viele Entwicklungsteams bedient. Und das mal zu visualisieren, ist mit den eigentlich vorgeschlagenen Visualisierungsmethoden schwierig. Ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass es vielleicht auch gar nicht möglich ist, immer alle Leute in einem Raum zu haben. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Plattformteam und ich habe jetzt irgendwie 5 Stream-Aligned-Teams und alle bestehen aus 5 Leuten, dann pack die mal alle in einen Raum, plus dann noch vielleicht Fach und Management, das wird viel zu groß. Also ich glaube, oft muss man sich gezwungenermaßen darauf beschränken, dass man die Teams und die Schnittstellen zwischen den Teams, über die man gerade konkret redet, versucht irgendwie ranzuholen oder prototypisch, ne? Wenn ich sage, ich habe ein Plattformteam, dass man dann halt, sage ich mal, als Vertretung von anderen Stream-Align-Teams halt vielleicht Leute reinholt, aber du wirst wahrscheinlich nicht immer alle Stakeholder in einen Raum bekommen, je nachdem, wie du organisiert oder strukturiert bist. Und das ist ja aber auch das Spannende an diesen ganzen Organisationsthemen, dass wir überhaupt ja Organisationseinheits- und Teambildung ja deshalb machen, dass wir am Ende ab einer gewissen Größe halt nicht mehr die ganze Organisation in einen Raum bringen und uns überlegen müssen eigentlich, wie machen wir Arbeitsteilung und wie organisieren wir die Leute, die die Arbeiten machen drumherum, weil das eigentlich so der Überbau des Ganzen ist. Wie organisiere ich Arbeitsteilung und ist das ein guter Schnitt für meine Arbeitsteilung? Weil am Ende, wenn ich Arbeit teile, muss ich sie auch wieder zusammensetzen und da liegt dann eigentlich die Kunst oder die Schwierigkeit drin, halt den Schnitt in der Arbeit so zu machen, dass der gut auf meinen Organisationskontext passt und dass ich halt gute Prozesse und Kommunikationswege finde, um halt diese Puzzleteile wieder zusammenzufügen am Ende.
Jetzt, wo du Arbeitsteilung sagst, ist es nicht ein Widerspruch zu den heutigen Trends der autonomen Teams? Oder dass Teams eigentlich von der Idee bis zur Auslieferung autonom alles entscheiden sollen dürfen und alles dürfen müssen?
Ja, ich glaube, da drin liegt oft viel Missverständnis, weil ich glaube, man kann nicht alles können wollen. Gibt ja ganz banale Sachen. Also welches Softwareentwicklungsteam macht seine Lohnabrechnung selber? Ne? Das ist dann, also allein da macht man ja schon ganz bewusst einen Schnitt und sagt, ich habe hier mein Complicated Subsystem-Team auf organisatorischer Ebene, was halt irgendwie Lohnbuchhaltung macht. Und die kennen sich damit aus und das ist denen eigentlich vielleicht auch egal, was die anderen inhaltlich machen. Die wissen halt, wie so ein wie ich die Lohnbuchhaltung zu tun habe. Das heißt, allein da baue ich ja schon organisatorisch, mache ich schon eine Arbeitsteilung, die sinnvoll erscheint in den meisten Kontexten. Und ich glaube, in der Softwareentwicklung ist es ähnlich. Und neulich auch was gelesen, also selbst bei cross-funktionalen Teams ist es ja nicht so, zumindest meines Verständnisses nach, dass man sagt, alle im Team machen alles. Ne? Also es ist vielleicht ein interessanter Gedanke, aber die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass ich sage, auch in dem Kontext mache ich vielleicht eine Arbeitsteilung, weil Leute halt irgendwie mehr Ahnung von Frontend haben oder manche vielleicht mehr Ahnung von CI/CD und andere vom Backend und andere von Produktmanagement oder ähnlichem oder UI, UX. Und dass ich es aber schaffe, die Leute halt so eng in eine, ich sage jetzt mal, einen semi-autonomen Kontext zu stecken, dass sie eben zusammen ein Liefer oder ein Produkt bauen können, was halt, oder dass sie viele Entscheidungen, die dieses Produkt anbelangt, mehr oder weniger autonom treffen können. Aber das funktioniert, auch das funktioniert natürlich nur dann, wenn du dein Team und deine Software so geschnitten hast, dass sie halt eben diesen Produktprozess sinnvoll umspannt. Ne? Da kommen wir jetzt so in Bereiche wie DDD rein. Und es ist ja trotzdem auch nicht autonom in den meisten Fällen, sondern es ist ja, man hat ja Abstimmungspunkte. Ne? Das Schlimmste habe ich leider auch schon bei Kunden gesehen, wo man gesagt hat, ja, okay, jetzt kriegt hier jedes Team seine Ziele und alle verfolgen die ganz fröhlich und dann am Ende sagen die zwei Teams, ja, okay, super, wir haben unsere Ziele erreicht und dann fragt man, okay, und was macht man jetzt damit? Und so, ja, das sind halt Bestandteile von irgendeinem Prozess. Und dann sagt er, okay, und wie funktioniert der Prozess jetzt? Ja, der funktioniert noch nicht, weil die anderen Teams müssen das erst einbinden. Dann ist halt auch die Frage, dann gibt es halt auch keinen Mehrwert. Ne? Also der Mehrwert ist ja nur da, wenn der Gesamtprozess irgendwo funktioniert. Worauf will ich hinaus? Dass man auch da natürlich am Ende eine Koordination hat und braucht. Und ich glaube, dass das eigentlich total interessant ist, auch eigentlich, also wenn man weiter darüber nachdenkt, ist es überhaupt nicht verwunderlich, weil sowohl Software als auch Organisationsschnitt ja eigentlich Kommunikationsbeziehungen abbildet, dass man halt in diesen Kommunikationsbeziehungen nur sinnvolle, sag ich mal, Schnittstellen finden kann, wo man sagt, ich kann dünne Schnittstellen finden oder ich kann Prozessschnittstellen identifizieren, wo der Koordinationsaufwand gering ist, aber in den meisten Fällen nicht null. Ne? Also zu sagen, ich bin total autonom, ist utopisch. Oder ich weiß gar nicht, ob es erstrebenswert ist an der Stelle. Ja. Sondern meistens ist man ja irgendwie eingebettet in einen Kontext und kann halt nur versuchen, irgendwie seine Schnitte so zu machen und seine Teamschnitte so zu machen, dass der Koordinationsbedarf möglichst gering ist. Weil dieser Koordinationsbedarf das ist, was am Ende ja auch in der Softwareentwicklung das ist, was bremst und wehtut. Es ist in den seltensten Fällen etwas, wo ich sage, okay, ich muss jetzt ganz viel programmieren, sondern die Todzeiten in so einem Prozess liegen ja in den meisten Fällen da drin, dass ich sage, ich muss mich mit irgendjemandem abstimmen und koordinieren. Und das ist das, wo halt lange, ja, man vielleicht auch mal keine Antwort bekommt, ne? Oder gerade wenn ich abhängig davon bin, dass jemand in der Prozesskette was vor mir tut oder dass jemand mir eine Datenbank hinstellt oder irgendwelche anderen Dinge, dann bin ich in dem Moment handlungsunfähig, dann kann ich noch so tolle Ideen haben, aber ich komme halt einfach nicht weiter, weil ich eben diese Abhängigkeiten habe. Das heißt, ich kann nur versuchen, diese Abhängigkeiten an möglichst dünn zu machen und an sinnvollen Stellen zu platzieren.
Und genau dabei hilft Team Topologies sehr gut. Und deswegen verwenden wir und du auch Team Topologies, wenn wir über die Evolution von Teams nachdenken oder sagen wir so, wie es ist, wenn wir darüber nachdenken, Teams umzustrukturieren, weil es eben überall durch diese Abhängigkeiten ein bisschen schmerzt und es da Wartezeiten gibt. Lass uns mal dazu kommen. Lass uns mal zu diesem Transformationsprozess kommen. Wie kann die Visualisierung oder wie kann dir die Kommunikation dieser Teamstrukturen dabei helfen, Schritt für Schritt eine Evolution von den Teamstrukturen zu implementieren, dass wir irgendwann einmal zu einem speziellen Zielbild kommen?
Ich finde es interessant. Es gibt ja mehrere Herangehensweise. Das eine ist, man malt auf, wo man hin möchte. Und wenn man dann quasi, der nächste gedankliche Schritt ist natürlich, man muss erstmal identifizieren, wo man steht. Und dann gibt es da irgendwie ein Delta, ne? Und dann muss man halt irgendwie schauen, wie komme ich eigentlich vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand Und je nachdem, wie stark die divergieren oder was da eigentlich drin liegt, gibt es, glaube ich, Punkte, die man auch wieder explizit machen kann oder sollte eigentlich, ja, weil es wird halt selten so sein, dass man sagt, okay, heute stehen wir hier und da wollen wir hin und jetzt in 6 Monaten sind wir in dem Ziel, so, und dann ist halt die Frage, okay, was müssen wir eigentlich tun, um da hinzukommen, ne? Also wann müssen wir vielleicht Kommunikationskanäle ändern oder gibt es andere Dinge, die wir ändern müssen? Also es hilft ungemein, sich mal verschiedene Zwischenschritte zwischen dem Ist und dem Soll zu skizzieren und auch dann wieder darüber zu diskutieren, was bedeuten diese Zwischenschritte eigentlich, ne? Also wenn ich jetzt quasi, wenn ich aus einem Team 2 mache, dann ist ja die Frage, wenn vorher dieses eine Team irgendwie ansprechbar war über einen Kommunikationskanal, sei das jetzt ein Slack-Channel oder eine E-Mail-Verteiler oder was auch immer, dann brauche ich ja plötzlich, muss ich überlegen, ja, wie gehe ich denn damit um, wenn es jetzt plötzlich 2 Teams sind, ne? Also ist das zweite Team von außen kontaktierbar? Wie mache ich das eigentlich publik? Wie gehe ich damit um, wenn Anfragen wieder an das erste Team geleitet werden und so weiter? Und es können auch ganz banale Sachen sein, ja, wenn ich irgendwie Wachstum habe oder sage, okay, wenn ich jetzt aus dem ein Team 2 mache, sollen die weiter am gemeinsamen Tisch sitzen oder stört das die Arbeitsatmosphäre, weil halt die Leute halt über plötzlich unterschiedliche Sachen reden, aber immer quasi quer gegenseitig reinreden oder so, ne? Also ist das sinnvoll, sich irgendwie auch vor Ort oder strukturell irgendwie anders zu positionieren? Und auch dieses, ab wann gibt es halt eigentlich, ab wann werden Verantwortungen von einem Team in ein anderes geschoben oder ähnliches? Oder auch diese Dinge, also und wenn man das halt wieder explizit gemacht hat und gesagt hat, so, okay, das ist unser Zielbild, da wollen wir vielleicht in 12 Monaten sein. Was passiert denn in 3 Monaten? Was passiert in 6 und was passiert in 9? Und es hilft halt auch zum Beispiel nach außen zu kommunizieren, hier gibt es eine Veränderung. Weil kann ja sein, dass jemand sagt, so, hey, das ist super toll, was ihr da macht, aber wollt ihr das nicht vielleicht lieber statt auf den 15. September auf den 3. Oktober, 3. Oktober ist Feiertag, aber ein paar Tage später legen, weil wir haben da irgendwie gerade ein großes Release und es wäre echt irgendwie mega blöd, wenn wir da auf die Nase fallen und plötzlich gar nicht wissen, mit wem wir sprechen sollen oder die Zuständigkeiten noch nicht so klar sind, weil es gerade in dem Moment es irgendwie eine Umstrukturierung gab. Also auch da, sage ich mal, im organisatorischen Kontext mal explizit zu machen, dass es diese Umstrukturierung gibt und zu welchen Zeitpunkten man sich überlegt, was man eigentlich verändern möchte, dass Kommunikationskanäle, Personentausch, Rollentausch oder ähnliches oder Rollenveränderungen, das hilft halt ungemein, dahin zu kommen. Also auch diese typische so irgendwie Discovery und dann irgendwie aufbauen, vielleicht von Plattformteam und Rollout-Phase, das halt mal zu zeigen, wann wird aus einem Team vielleicht 2 oder wann wird das neue Team etabliert, ab wann wechseln die Verantwortlichkeiten und wie ist dann der Prozess, diese Leute zu adressieren, wenn halt irgendwie ich Fragen habe oder was schief läuft. Das sind halt irgendwie Dinge, über die man sich dann vielleicht expliziter Gedanken macht in dem Moment, wo man halt mal sagt, okay, in 3 Monaten passiert genau das.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist, in der Entscheidungsphase, wenn man überhaupt sich Gedanken darüber macht, welche Schritte sind eigentlich denkbar, die wir gehen können. Es gibt ja mit Sicherheit auch Alternativen, wie man zum Ziel kommt. Und diese zu visualisieren und gegenüberzustellen, das kann ich mir auch sehr hilfreich vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also Optionen zu zeigen und die zu diskutieren, auch das macht es. Also wenn man die explizit hat, ne, also geht ja auch ein bisschen in die Richtung von ADR, wo ich mal explizit die Option aufschreibe und mir mal Gedanken darüber mache, was sind denn die Vor- und Nachteile der Option und mich dann explizit für eine entscheide. Das ist da genauso. So, wenn ich das mal hingemalt habe, eine vorher, ich sag mal so, Sprache ist vielleicht nicht immer schwammig, aber das Bild, was in den Köpfen entsteht, ist halt unter Umständen anderes. Und das kann man halt schwer validieren, ne? Wenn ich dir jetzt was erzähle und vielleicht noch 5 anderen Leuten oder 10 anderen Leuten und wir gucken uns alle in die Augen und sagen, ja, wir meinen alle das Gleiche und nicken und dann schickst du jeden in einen eigenen Raum und der soll das mal aufmalen und kommt wieder zurück, dann ist man, glaube ich, erstaunt, wie unterschiedlich die Bilder dann vielleicht sind, weil man zwar meint, ein gemeinsames Bild zu haben, also sprichwörtlich ein gemeinsames Bild zu haben, aber es ist, glaube ich, oft nicht so. Und dieses Aufmalen und Visualisieren ist halt super dafür, um zu validieren, dass wir wirklich über die gleichen Sachen sprechen. Und das macht es dann eben auch einfacher, Optionen explizit zu machen oder halt mal Optionen aufzuzeigen und vielleicht auch die Abgrenzung zwischen verschiedenen Optionen explizit zu machen.
Lass uns mal konkreter werden. Du hast ja so eine Transformation mitgemacht und begleitet. Magst du oder kannst du erzählen, was das genau für Teams waren, die du da umstrukturieren musstest und was es da für Schwierigkeiten gab und welche Meilensteine es gab?
Ja, es war tatsächlich weniger eine Umstrukturierung der Teams. Also kann man auch so nennen. Wir sind als Projekt zu einem Kunden gekommen und eigentlich ging es darum, dass man gesagt hat, man möchte Verantwortlichkeiten verschieben, beziehungsweise die Verantwortlichkeiten waren doppelt vergeben. Man hat halt gesagt, man hat das halt getrennt nach Betriebsumgebung und gesagt, es gibt halt irgendwie Dinge hier in der Cloud und es gibt hier Dinge on-premises aber eigentlich haben beide in ihren Software bestimmte Anforderungen, also was irgendwie Sicherheit, Softwarequalität, Lizenzmanagement oder ähnliches angeht. Und man hat gesagt, ja, eigentlich macht diese Trennung keinen Sinn. Nein, ich möchte mal das zentralisieren, eben auch als, sag ich mal, Dienstleistung für die Entwicklungsteams, dass sie sagen, sie müssen sich selber vielleicht im Großteil dieser Dinge, also die selber zu implementieren, keine Gedanken machen, müssen aber jetzt auch nicht immer überlegen, ah, okay, bin ich jetzt in der Cloud oder bin ich jetzt on-premise oder gibt es eben divergieren die Prozesse und das Tooling dort und man hat gesagt, okay, wir wollen das konsolidieren. Nun gibt es natürlich trotzdem Unterschiede eben gerade auf der Betriebsseite und das heißt, wir haben dann Verantwortlichkeiten des Build-Prozesses in einem Team konsolidiert und haben das Cloud-Deployment aber im Cloud-Team belassen und dann quasi eine Schnittstelle in den CI/CD-Pipelines geschaffen. Das heißt, am Anfang hatten wir die Herausforderung zu sagen, okay, wie trennen wir eigentlich das Softwareprodukt auf? Wer ist für welchen Teil davon verantwortlich? Also Softwareprodukt in diesem Kontext CI/CD-Pipeline. Wer ist für welchen Teil der Pipeline am Ende verantwortlich, welches Team und wie interagieren diese Teams dann, wenn die Pipeline, die ja am Ende wieder für die Entwicklerinnen und Entwickler wie aus einem Guss sein soll, die wollen nicht wissen, dass quasi das eine Team den Build betreut und das andere Team das Deployment, sondern für die soll das halt quasi eins sein. Wie gehen wir damit um und wann kündigen wir eben zum Beispiel auch die alten Pipelines ab? Ja, also das sind halt genau diese Dinge auch, über die man sich vielleicht keine Gedanken macht, dann, wenn man so drüber redet, ab wann, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir sowas wie Discontinuation machen, ja, also wann kündigen wir alte Produkte ab und wann sind halt irgendwie Teams nicht mehr dafür verantwortlich. Und da haben wir halt am Anfang so eine typische Kollaboration gehabt und gesagt, okay, wir sind uns noch gar nicht so sicher, wie wir das eigentlich machen wollen und haben halt also das Zielbild war relativ klar irgendwann, gesagt haben, okay, der Deployment-Teil liegt in dem einen Team und der Build-Teil inklusive Scanning und so weiter liegt halt irgendwie in einem anderen Team. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin? Es gibt irgendwie unterschiedliche Build-Pipelines und was machen wir jetzt eigentlich und wer ist wann für welchen Teil verantwortlich oder wie ziehen wir das auseinander und bauen es eigentlich wieder zusammen? Ja, weil nach dem Auseinanderziehen und wir zusammenstecken, müssen wir irgendwie eine Schnittstelle definieren auf Software-Ebene und wie verständigen wir uns darauf, wie die eigentlich aussehen sollte. Und haben dann halt am Anfang eben war klar, wir machen dort Collaboration, ne? Also wir sind da sehr, sehr eng getaktet, wir haben irgendwie einen hohen Abstimmungsbedarf, wir haben irgendwie Regeltermine, reden darüber und machen das eigentlich im Verbund. Und ab einer Phase X wird dann die Verantwortlichkeit quasi komplett in das eine Team geschoben, mehr oder weniger. Oder zumindest sollen die Fragen dazu erstmal dort landen und dort wird dann quasi evaluiert, ob die Anfrage dahin passt oder nicht und einen eigenen Teams-Channel etabliert und gesagt, ab hier soll jetzt bitte diese neue Pipeline verwendet werden und wir sind jetzt hier die neuen Ansprechpartner. Und dann sind wir halt irgendwann dahin gekommen, dass wir gesehen haben, okay, jetzt funktionieren die Sachen grundlegend, wir haben die vertestet, ne? Das war dann halt irgendwie genauso eine Discovery-Phase, haben die mit irgendwie einem Pioneer-Team quasi verprobt. Das ist dann sozusagen die zweite Schnittstelle gewesen, wo wir Kollaboration hatten am Anfang. Und dann wurde das halt ein bisschen stabiler. Und dann haben wir halt auch gemerkt, okay, wir brauchen zum Beispiel diese Regeltermine nicht mehr. Also es haben wir da halt das hatten wir tatsächlich auch so aufgemalt und vorher so skizziert, dass wir gesagt haben, irgendwann sind die beiden Teamschnittstellen, die quasi die Pipeline in ihren Einzelteilen verantworten. Das ist dann am Ende nur noch eigentlich eine Dienstleistung, weil die Schnittstelle ist definiert. Und klar gibt es hier und da Abstimmung, wenn man was am Deployment-Prozess vielleicht ändern möchte. Obwohl das tatsächlich sehr wenig hatten am Ende. Also der Schnitt hat sehr gut funktioniert. Aber halt genau dieses, ab wann ist man dafür verantwortlich oder wann stellt auch zum Beispiel das Cloud-Team Support für die alten Pipelines an, ne? Dass man halt genau diese Sachen halt explizit gemacht hat. Wir gesagt haben, das ist der erste Schritt, wir verproben das. Wenn wir das verprobt haben, dann gibt es auch ein explizites Projekt, wo es quasi ein Enabling-Team gibt, was halt die neue Pipeline in die Teams trägt, also in die Streamline-Teams trägt und dort eben zeigt, wie wird das verwendet, was habt ihr zu tun, was müsst ihr machen bei der Umstellung, wie funktioniert das eigentlich grundlegend. Und dann eben auch sozusagen diese explizite Trennung in Kommunikationskanäle zu hier ist Pipeline und hier ist Cloud und alles, was Pipeline ist. Also wo man sagen muss, dass das relativ intuitiv passiert ist, dass man gesagt hat, halt irgendwann die Fragen zur Pipeline landen dann halt irgendwie in dem einen Channel. Und ja, wenn es dann halt irgendwie Kubernetes-relevante Dinge sind, dann landen die automatisch wieder im Cloud-Team. Und war jetzt auch nicht so wild, wenn, also die Teams waren da sehr eng oder sind da sehr eng. Und wenn man dann halt irgendwie identifiziert, ja, das sieht vielleicht erstmal so aus, als ob das bei uns sehen könnte, weil der Deployment-Step in der Pipeline ausgeführt wird. Aber eigentlich können wir da gar nichts dran machen, weil das halt irgendwie am Deployment im Kubernetes-Cluster liegt, dass man dann sagt, hey, sieht jetzt so aus, aber frag doch mal bitte in dem anderen Channel nach, weil das ist halt was, wo wir gerade gar keine Kontrolle drüber haben. Aber es ist trotzdem richtig, dass du hier gefragt hast und es ist genau in Ordnung so. Wir machen jetzt haben das Assessment gemacht und ist dann halt vereinzelt mal so, aber zu 99% werden die Sachen auch in den richtigen Channeln adressiert.
Das bedeutet, das Projektziel wurde erreicht. Das heißt, der Plan, der wurde schrittweise geplant oder durchgeführt und am Ende lief alles so wie geplant?
Es läuft noch wie geplant, mehr oder weniger. Also es ist tatsächlich ein bisschen größeres Unterfangen, weil ich glaube, müssten so um die 1000 paar zerquetschte Projekte sein. Es sind halt mehrere Streamline-Teams daran beteiligt. Und dadurch, dass wir im Projekt halt auch eine gewisse Kapazität, also das Enabling-Team hat auch nur eine bestimmte Kapazität, kann man halt nicht bei allen auf einmal machen. Und wie es halt auch oft so ist mit, sag ich mal, Abkündigung alter Software, dann sagt man, ja, das, ihr könnt das noch benutzen, das ist nicht mehr supported. Und dann sagt man, aber dann schalten wir es ab. Und dann sieht man halt, also wir haben ein Kollege von uns hat irgendwie danke Daniel an der Stelle, ein super automatisiertes Reporting gebaut, wo man immer quasi sieht, wer benutzt eigentlich noch welche Pipeline-Artefakte. Und dann sieht man halt, ja, okay, aber es tut sich nichts. Die Deadline nähert sich und dann will man ja auch irgendwie nicht den Leuten ihre Software von heute auf morgen, also von heute auf morgen war es ja nicht, aber man möchte ja dann auch nicht den Leuten vors Schienbein treten und sagen, jetzt funktioniert alles nicht mehr. Aber wenn man dann zweimal oder dreimal schon gesagt hat, jetzt ist aber wirklich allerletzte Warnung, immer in dem Wissen, dass wenn man das jetzt abschaltet, höchstwahrscheinlich es sein kann, dass man nochmal zurückdrehen muss, aber irgendwann ist auch mal gut. Also wir haben dann auch die alten Cloud-Pipelines dann abgeschaltet und tatsächlich hat sich keiner beschwert, erstaunlicherweise. Wir hatten, muss aber dazu sagen, haben das auch immer mal wieder verlängert. Aber das sind halt einfach Prozesse, die ziehen sich so ein bisschen. Ne? Das ist halt einfach manchmal nicht so leicht, je nachdem, wie groß der Kontext ist, in dem man sich bewegt. Gerade so eine Veränderung auszurollen, dauert halt manchmal eine Weile. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert und ich fand auch, diese Methodik, das eben aufzumalen, wo sind wir, wo wollen wir hin? Also es gab gerade oft in diesen Zwischenphasen, ne, ab wann ist wer denn eigentlich für welchen Teil verantwortlich, das aufzumalen und das zu diskutieren, hat unglaublich dabei geholfen, glaube ich, auch die Teams abzuholen und dann quasi ein gemeinsames Verständnis zu haben, okay, ab wann können wir das oder müssen wir dann bestimmte Dinge auch leisten und ab wann können wir dann auch sagen, ja, das ist nicht mehr unsere Baustelle, ne, geht bitte zu dem anderen, ohne dass die dann eben sagen, ja, nee, aber wir sind noch gar nicht bereit, geht doch wieder zu denen, also dass es eben genau dieses Verantwortungsgeschacher nicht gibt, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Sehr gut. Lag vielleicht an der guten Kommunikation und Vorbereitung und Planung.
Ja, Eigenlob und so, aber deswegen möchte ich mich dazu nicht weiter äußern.
Okay. Haben wir denn alles besprochen für diesen Podcast?
Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel, über das man reden könnte. Ich nehme aber an, für heute ist es genug. Wenn du jetzt keine weiteren Fragen vorbereitet hast.
Ich habe so viele Fragen, aber wie du sagst, ich glaube, für heute ist genug und für die anderen Fragen haben wir noch später genug Zeit. Damit danke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank, Jakob.
Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bis dann. Ciao.
Ciao.